wie sie zum Beispiel in diesem humorvollen Bericht über eine Umfrage der UNO zum Ausdruck kommen, der Vereinten Nationen. Da soll die UNO gefragt haben, teilen Sie uns bitte Ihre ehrliche Meinung zur Lösung der Nahrungsmittelknappheit im Rest der Welt mit. Typische UNO-Frage, teilen Sie uns bitte Ihre ehrliche Meinung zur Lösung der Nahrungsmittelknappheit im Rest der Welt mit. Und wie waren die Reaktionen aus aller Welt? In Osteuropa wussten die Teilnehmer nicht, was ehrlich heißt. In Westeuropa wussten die Teilnehmer nicht, was Knappheit bedeutet. In China wussten die Teilnehmer nicht, was eine Meinung ist. Im Nahen Osten wussten sie nicht, was eine Lösung ist. Und in den USA wussten Teilnehmer nicht, wo der Rest der Welt liegt. Ein humorvolles Beispiel für Vorurteile. Auch über die Bibel gibt es leider viele Vorurteile, nur sind die weniger witzig. Ein Vorurteil zum Beispiel lautet, die Bibel verbreite ein veraltetes, dreistöckiges Weltbild. Vorurteil, hartnäckig, stimmt nicht, wird aber immer wieder behauptet. Oder, anderes Vorurteil, der Apostel Paulus sei ein frauenfeindlicher Macho gewesen, er habe die Frauen in der Gemeinde unterdrückt und systematisch zurückgedrängt. Soweit das Vorurteil. Wenn man unseren Predigttext heute Morgen durchliest, dann könnte das diesem Vorurteil neue Nahrung geben. Wenigstens auf den ersten Blick. Das ist wieder so ein Bibeltext, über den man eigentlich nur in einer Predigtreihe spricht. Also dann, wenn es sich wirklich nicht mehr umgehen lässt. Es sei denn, man sagt, liebe Gemeinde, der heutige Text ist zu anstößig, wir überspringen den und machen im nächsten Kapitel weiter. Oder aber man schaut besonders genau hin. Und dazu würde ich Sie heute Morgen gern einladen. 1. Timotheus 2, die Verse 8 bis 15. So will ich nun, sagt Paulus, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille, mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Sie wird aber selig werden, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Das Thema heute Morgen lautet starke Frauen in der Gemeinde. Teil 1 und wir werden nächsten Sonntag Teil 2 dieses Textes erläutern. Heute bis Vers 11 und nächsten Sonntag dann von Vers 12 bis Vers 15. Man fragt sich natürlich, passt das Thema zum Text starke Frauen in der Gemeinde? Sind das starke Frauen, die Paulus hier beschreibt? Das ist die Frage. Das ist starker Tobak, was dieser Text sagt im Jahr 2011. Aber das war auch schon starker Tobak im Jahr ca. 64, als Paulus das schrieb. Da war das auch schon starker Tobak. Und das ist erst recht starker Tobak, wenn man bedenkt, was Paulus unmittelbar vorhergesagt hat. Das ist eine der wichtigsten Stellen über Evangelisation, die dem vorausgeht. Das haben wir ausführlich verhandelt. Da ging es um die Kernfragen von Leben und Tod. Und dann ganz plötzlich darauf, dieser Text. Wie passt das zusammen, fragen wir. Gott will alle, hatte Paulus gesagt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott ruft alle. Einer starb für alle. Jesus gab sein Leben für alle. Und jetzt ist jeder von uns, jeder von seinen Nachfolgern gefragt, diese Rettungsbotschaft zu unseren Zeitgenossen zu transportieren. Mit ganzem Einsatz und ganzer Leidenschaft. Und damit das gelingt, hatte Paulus gesagt, brauchen wir das Gebet. das Gebet. Und Paulus hatte das ganz klar rausgearbeitet. Den Abschnitt über die Evangelisation hatte er eingerahmt mit zwei Versen über das Gebet. Vers 1 und Vers 8, wie eine Klammer. So hat er diesen Abschnitt über die Evangelisation umrahmt. Und in der Klammer ging es jedes Mal um die Aufforderung zum Beten. In Vers 1, 1. Timotheus 2, Vers 1, hatte Paulus gesagt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue. Bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und dann kam dieser Absatz über die Evangelisation. Und das endet dann mit dem letzten Teil der Klammer in Vers 8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten, und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Damit ist natürlich nicht gemeint in Vers 8, dass die Frauen das Beten schön den Männern überlassen sollen. In manchen Familien heute ist es ja vielleicht eher umgekehrt, dass die Männer das Beten den Frauen überlassen. Paulus will weder das eine noch das andere. Beten sollen beide. Beide sollen beten, nicht nur zu Hause, sondern auch in der Gemeinde. In 1. Korinther 11 etwa spricht Paulus ausdrücklich über das Beten der Frauen. Und nach meinem Verständnis meint er da in 1. Korinther 11 nicht das private Gebet zu Hause, sondern auch das öffentliche Gebet der Frau in der Gemeinde. Aber warum betont Paulus dann hier in 1. Timotheus 2 die Männer, wenn er sagt, ich will nun, dass die Männer beten? Damit sind die Frauen ja nicht ausgeschlossen. Warum betont er das mit den Männern? Es geht ja um die öffentliche Gemeindeversammlung, es geht um den Gottesdienst. Und offensichtlich will Paulus die Männer daran erinnern, dass sie die Leitungsverantwortung haben. Das will er ihnen nochmal nachdrücklich sagen. Das ist auch wichtig für alles, was gleich noch kommt. Und darum sollen die Männer auch öffentlich im Gottesdienst beten. Nochmal, das heißt nicht, dass die Frauen in der Gebetsgemeinschaft zum Beispiel schweigen sollen. Das heißt es meines Erachtens überhaupt nicht. Aber es wäre nicht gut, wenn sich die Männer, was das öffentliche Gebet anbetrifft, in Schweigen hüllten. Wenn immer nur Frauen beten würden. Das würde so ein falscher Eindruck entstehen, nach dem Motto, die Männer sind für die Leitung und für die Vorträge zuständig und die Frauen für das Beten. Und Paulus schreibt den Männern ins Stammbuch, vergesst nicht, dass das Beten auch zu euren zentralen Aufgaben gehört, ihr Männer. Wer leiten will, muss auch beten. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Familie. Wie sieht das bei uns zu Hause aus, ihr Männer? Was erleben etwa unsere Kinder bei uns zu Hause? Beten wir da mit unseren Kindern, mit unserer Familie? Das ist unsere Aufgabe. Bestimmt teilen wir nicht, was der Volksmund sagt, Beten ist Frauensache. Aber was praktizieren wir? Das ist immer wieder die Frage. Für uns ungewöhnlich ist, was Paulus hier zur Gebetshaltung sagt. Ich will das an jedem Ort, die Männer beten, indem sie heilige Hände aufheben. Das ist ungewöhnlich. Nun muss man wissen, im Judentum war das die übliche äußere Gebetshaltung, das Aufheben von Händen. Das war ganz normal, ganz typisch für die jüdischen Männer. Das sollte aber vor allem eine innere Haltung ausdrücken. Ich wende mich Gott zu, eindringlich, konzentriert, aufmerksam. Ich bin ganz Gott zugewandt. Das sollte darin zum Ausdruck kommen, diese innere Haltung. Und Paulus legt hier keine äußere Form fest. Er sagt nicht, dass man kniend beten soll oder stehend oder sitzend. Er sagt auch nicht, ob wir die Hände nun aufrichten oder ob wir sie falten sollen. Darum geht es hier eigentlich nicht. Es geht ihm um die innere Haltung. Das ist das Entscheidende. Wobei die äußere Haltung natürlich die innere Haltung unterstützen kann. Und ich finde es manchmal persönlich einfach hilfreich, beim Beten zu knien. Um sich das klar zu machen, du kniest vor dem heiligen Gott. Aber das ist in der Bibel nicht vorgeschrieben. Es geht um die innere Haltung und deswegen sind die heiligen Hände, von denen Paulus hier redet, vor allem ein Bild. Wofür? Für heilige Herzen. Darum geht es. Heilige Herzen. So wie das Albrecht Dürer mit seinem berühmten Bild ausgedrückt hat, von den betenden Händen, die bei manchem von uns wahrscheinlich zu Hause noch an der Wand hängen. Dieses Bild. Darüber hat Manfred Siebald in einem Lied gesagt, die ihr seit ein paar hundert Jahren verlassen dort im Raume schwebt, also diese betenden Hände von Albrecht Dürer. Euch wird nur der verstehen können, der selber betend Hände hebt. Das ist hier gemeint, der sich selber immer wieder von ganzem Herzen an Jesus wendet, sich ihm ausliefert, der selber betend Hände hebt. Also heilige Hände im Gegensatz zu schmutzigen Händen. Deswegen sagen wir auch, manchmal an seinen Händen klebt Blut. Damit meinen wir nicht, dass die irgendwie rot verschmiert sind, diese Hände, sondern dass der Schuld auf sich geladen hat. An seinen Händen klebt Blut. Heilige Hände als Bild, als Metapher für heilige Herzen. So wie das im Psalm 24 schon gesagt ist, Vers 3 und 4. Wer darf stehen an heiliger Stätte? Also wer darf sich Gott zuwenden? Und was gibt's dann als Antwort? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Das ist also austauschbar, synonym. Reine Herzen, reine Hände. Das ist hier gemeint. Und in Jesaja 1, Vers 15 sagt der Prophet, wenn ihr eure Hände ausbreitet, spricht Gott, verhülle ich meine Augen von euch. Selbst wenn ihr viel betet, Hände ausbreiten gleich beten, höre ich nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Ihr habt schmutzige Hände, ihr habt schmutzige Herzen. Ihr steht ungewaschen, mit unvergebener Schuld vor mir. Und es ist wichtig, dass ihr das in Ordnung bringt. Also, ihr könnt äußerlich so viel Hände ausbreiten, wie ihr wollt. Wenn euer Herz nicht gereinigt ist, wenn ihr euch eure Schuld nicht vergeben lasst, heißt das, dann sind eure emporgereckten Hände nichts weiter als leere religiöse Gymnastik. Und deshalb muss sich der Beter selbst überprüfen, gleich ob Mann, ob Frau, wie es um sein Verhältnis zu Gott steht und zu anderen Menschen, wie es um sein Herz steht. Und deshalb nennt Paulus hier auch das Problem des Zornes. Ohne Zorn, sagt er. Das ist ein schwerwiegendes Gebetshindernis, wenn ich mit Zorn im Herzen beten soll. Das muss ich bereinigen, das muss beseitigt werden. Gerade auch in der Auseinandersetzung über Lehrfragen oder Gemeindeaufgaben kann ja auch viel Zorn entstehen, auch gerade unter Männern. Und das muss abgegeben werden an den Herrn. Das muss geklärt werden, soweit es möglich ist. Sonst wird das Gebet dadurch auch blockiert. Ohne Zorn. Und Paulus sagt, ohne Zorn und Zweifel sollen die Männer beten. Zweifel, das kann einmal sein, dass ich Gott nicht traue. Zweifel, das Wort, was da im Griechischen steht, kann aber auch Wortstreit heißen. So kann man das wörtlich übersetzen. Ohne Wortstreit. Ihr könnt nicht mit Worten aufeinander eindreschen. Euch die harten Sachen um die Ohren klatschen und dann zur Tagesordnung des Gebets übergehen, als wäre nichts geschehen. Also, wir sollen Hände heben, heilige Hände, an Christus ausgerichtete Herzen haben, ohne Zorn und Zweifel. Und wie gesagt, Paulus spricht dabei die Männer besonders an, weil sie die Leitungsverantwortung haben. Und darum, bevor wir uns jetzt gleich ausführlich den Frauen zuwenden, können die Männer sich nicht zurücklehnen und sagen, für uns ist in dieser Predigt heute nichts dabei. Das stimmt nicht. Ihr Männer, lasst euch daran erinnern von Paulus. Lassen wir uns daran erinnern von Paulus. Das Beten gehört zu unseren vornehmsten Aufgaben. Das können wir nicht delegieren. Der Philosoph Fichte hat einmal gesagt, das Kind betet, der Mann will. Der Mann will, nicht der Mann betet, der Mann will. Und daraufhin sagte der Baron von Kottwitz, der sich in Berlin um viele arme, hungernde Menschen kümmerte, zu dem Philosophen, Herr Professor, ich habe täglich 600 Menschen zu versorgen und weiß oft nicht, woher ich das Brot für sie nehmen soll. Und da kenne ich nur ein Mittel, das Gebet zu meinem himmlischen Vater. Und das hat mir bisher auch noch immer geholfen. Und daraufhin soll der berühmte Fichte mit Tränen in den Augen gesagt haben, ja, lieber Kottwitz, bis dahin reicht meine Philosophie nicht. Das Gebet reicht weiter als jede Philosophie. Und das war bestimmt kein Zufall, dass Fichte kurz vor seinem Tod ausgerechnet den Baron von Kottwitz zum Vormund seines Sohnes bestimmt hat. Der Mann betet, die Frau aber auch. Denn sonst kann sie nicht so leben, wie Paulus das jetzt in den nächsten Versen beschreiben wird. Und nun kommen wir zu den starken Frauen in der Gemeinde. Auch wenn das auf den ersten oberflächlichen Blick nicht danach aussieht. Und deshalb haben viele Ausleger gar keinen zweiten Blick mehr riskiert. Sie haben diesen Text am liebsten in den Mülleimer der Geschichte wandern lassen, um den Paulus nicht damit zu belasten, dass der nicht seine Glaubwürdigkeit verliert, wenn bekannt wird, was der hier geschrieben hat. Auch manche sonst ganz ordentliche Ausleger, also etwa wie William Barclay, haben diese Stelle schlichtweg für zeitbedingt erklärt. Er hat geschrieben, alle Dinge in diesem Kapitel sind nur zeitbedingte Regeln für die damalige Situation. Zitat Ende. Aber das heißt für uns nicht verbindlich. Nun frage ich, ist das wirklich so? Paulus sieht das ganz anders. Paulus schreibt hier nicht, liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist meine persönliche Meinung zur Frauenfrage. Ihr könnt ja mal in einer stillen Stunde, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, darüber nachdenken und diskutieren. Sondern was schreibt Paulus? Er schreibt, ich will nun. Ganz entschieden. Und er hat in dem Vers davor, in Vers 7, deutlich gemacht, ich bin eingesetzt als Prediger und als Apostel. Ich sage die Wahrheit. Ich bin von Gott beauftragt. Und dann in dieser Vollmacht des Apostels schreibt Paulus, ich will. Das ist auffällig. Und was Paulus hier anordnet, schauen Sie hin, ist nicht auf die Ortsgemeinde beschränkt, sondern er sagt, das soll an allen Orten so praktiziert werden, an jedem Ort, an allen Orten. Und das ist ein Fachbegriff im Neuen Testament für in der ganzen christlichen Gemeinde. Das taucht noch häufiger auf, zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 2 sagt Paulus von Leuten, dass sie den Namen des Herrn anrufen an allen Orten, also überall dort, wo die christliche Gemeinde sich versammelt. Das hat generelle, grundsätzliche Bedeutung, was Paulus hier schreibt. An allen Orten soll das so laufen, was Paulus hier sagt. Nicht mal nur in der speziellen Situation von Ephesus. Also Paulus gibt hier nicht nur ein paar Ratschläge für die Ortsgemeinde in ihrer besonderen Situation, sondern was Paulus hier schreibt, ist Gottes Wort für die gesamte Gemeinde des Herrn Jesus Christus zu allen Zeiten. Das müssen wir sehr deutlich sehen. Und es ist interessant, dass er das gerade hier betont. Ich will, dass das überall so läuft. In apostolischer Autorität sage ich das. Und dann kommt erst der Hinweis zum Beten, der sich direkt an die Männer wendet. Und dann geht es ausführlichst um die Frauen. Und zwar so ausführlich, dass wir dafür diese und noch die nächste Predigt am nächsten Sonntag brauchen. Paulus schreibt dann, und ebenso. Das heißt, mit gleicher Verbindlichkeit. Ebenso, Vers 9, desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen mit guten Werken. Bevor Sie sich wundern über Paulus, sehen Sie sich bitte erstmal genau an, was seine Hauptaussage hier ist. Er sagt, ich will, dass die Frauen sich schmücken. Das will er. Er will im Namen Gottes, dass die Frauen sich schmücken. Und das ist das Erste, was die Frauen in der Gemeinde stark macht. Erstens, der besondere Schmuck. Starke Frauen in der Gemeinde ist das Gesamtthema. Punkt 1, der besondere Schmuck. Das ist die Position. Frauen sollen sich schmücken, sagt Paulus. Und da steht im Griechischen das Wort kosmeo. Das kennen wir für Kosmetik. Kosmetika, kosmeo steht da. Frauen sollen sich schmücken. Sie sollen die richtige Kosmetik betreiben. Ja. Aber wie? Es geht Paulus hier zunächst um eine innere Kosmetik. Frauen sollen sich nicht durch Äußerlichkeiten in den Vordergrund stellen. Man könnte diesen Vers auch so übersetzen, ebenso will ich, dass die Frauen in würdiger Haltung sich schmücken mit Anstand. Oder man kann das auch übersetzen mit Schamhaftigkeit. Wir werden gleich noch sehen, was das ist. Und Besonnenheit. Auch so kann man das übersetzen. Also Frauen sollen sich nicht mit aufreizenden Modegags hervorheben, um die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen oder gar durch ihre sexuellen Reize, die sie hervorheben, die Männer auf andere Gedanken bringen. Das sollen sie nicht. So eindeutig ist das hier gemeint bei Paulus. Sie sollen also zurückhaltend auftreten, diskret, taktvoll. Und hier geht es, wie gesagt, vordringlich um die innere Haltung, wie schon beim Beten. Nicht so sehr um einzelne Mode- und Geschmacksfragen. Aber natürlich, die innere Haltung drückt sich darin aus, wie man mit der jeweiligen Mode umgeht. Paulus redet hier von Anstand, das heißt Würde, Ehrbarkeit. Wir könnten sagen, in einem guten Sinne vornehmen. Und er redet von Zucht. Zucht, das heißt taktvoll, unaufdringlich. Man kann es auch übersetzen mit schamhaft. Das ist ganz, ganz positiv gemeint, nicht verschämt, sondern dass nicht das Sexuelle herausgekehrt wird, aufreizend herausgekehrt wird. Und dann erklärt Paulus weiter, sie sollen sich nicht hervortun durch Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbare Kleidung. Das meint übermäßig kostbare Kleidung hier. Also, Frauen sollen nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenken durch demonstrative Hervorhebung von Reichtum oder modischer Extravaganz. So ist das gemeint. Sehr konkret, sehr praktisch. Und die praktischen Beispiele, mit denen Paulus dieses Prinzip erläutert, finden sich auch, das ist hochinteressant, in der säkularen Literatur jener Zeit. Das ist also nicht aus der Luft gegriffen, was Paulus hier schreibt. Reiche Frauen zum Beispiel zeigten dies durch hochkomplizierte Haarkonstruktionen, so richtig Türme bauten die auf ihrem Haupt. Mit wertvollen Perlen war das dekoriert und Frauen sollten das in Kleinasien in der Gemeinde nicht tragen, sollten nicht ihren Reichtum zur Schau stellen. Es wäre was anderes in Afrika, wo bestimmte Haarstile, die uns extravagant erscheinen, ganz normal sind. Ja, das hat dort überhaupt nichts mit teuer oder effekthascherisch oder Betonung der Sexualität zu tun. Da ist das was anderes. Aber dort in Kleinasien war das so. Hohe Haarkonstruktionen, Türme als Statussymbol und Ausweis des eigenen Reichtums. Und Paul sagt, das ist nicht die Aufgabe eurer Kleidung. Und Prostituierte hatten oft ganz klare Erkennungszeichen an ihrer Frisur. Nämlich zahlreiche kleine hängende Strähnen, durchsetzt mit Perlen. Das war damals im ersten Jahrhundert das Erkennungszeichen der Prostituierten. Und Chrysostomus hat noch im vierten Jahrhundert geschrieben, imitiert nicht die Prostituierten, hat er den Gemeinden geschrieben, denn mit ihrer Aufmachung locken sie ihre Liebhaber an. Zitat Ende. Welche Signale sendet man mit seiner Kleidung? Darum geht es. Welche Signale sendet man? In manchen sehr konservativen Gemeinden sind zwar Hosen für Frauen verboten, aber manchmal wünschte man sich, die Gemeindeleitung würde lieber eine Verordnung oder eine Vorschrift bezüglich der Rocklänge herausgeben. Welche Signale sendet man? Und daran sieht man wieder, es geht nicht um starre Gesetze, sondern es geht um die innere Haltung. Darum geht's Paulus hier. Um die geistliche Ausrichtung. Es geht nicht um Geschmacksfragen, sondern um Gesinnung. Und diese Gesinnung soll sich dann auch äußerlich angemessen zeigen. Die soll sich umsetzen. Das ist das, was Paulus hier sagen will. Nicht ein starres, stures Gesetz. Es geht um die innere Haltung. Die Frau soll nicht mit ihrer Kleidung verführerisch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Die Frau soll den Gottesdienst nicht zur Selbstdarstellung nutzen, sei es um ihren Reichtum selbst darzustellen, sei es um ihre Sexualität selbst darzustellen. Und ein Ausleger, Thomas Schreiner, hat gesagt, unsere Kultur bedarf dringend dieser Worte, denn der Materialismus und die sexuellen Verführungen, die in der Kleidung zum Ausdruck kommen, sind wie eine Plage für manche Gemeinden. Das ist sehr praktisch, was Paulus hier schreibt. Und sehr aktuell. Und wohlgemerkt, Paulus redet hier nicht mausgrauer Schöpfungsfeindlichkeit, das Wort. Er sagt nicht, die Frau soll sich hässlich kleiden, langweilig, in Sack und Asche gehen, grau in grau, unachtsam oder nachlässig. Sie soll schlampig rumlaufen nach dem Motto, je ungepflegter, umso frommer. Das ist nicht gemeint, sondern Paulus sagt, in würdiger Haltung. Also, sie soll geschmackvoll gekleidet sein. Sie soll den besonderen Anlass des Gottesdienstes auch Rechnung tragen. Sie kann auch elegant gekleidet sein. Wenn es nicht aufdringlich ist. Lydia, die erste Christin in Europa, von der wir wissen, Apostelgeschichte 16, war eine Geschäftsfrau, die wahrscheinlich mit Stoffen zu tun hatte. Und deswegen bestimmt auch mit Kleidung. Und Kleidung und dezenter Schmuck werden in der Bibel auch positiv bewertet. Das muss man ganz deutlich sagen. Es kommt darauf an, dass sie an der rechten Stellung und in der rechten Weise und mit der rechten Haltung verwendet werden. Darum geht es. Ich nenne Ihnen nur mal ein Beispiel. In Jesaja 61, da wird ein strahlendes Brautkleid, als Bild für Gottes Gnade verwendet. Und das würde Jesaja nicht machen, wenn das strahlende, herrliche Brautkleid was Negatives wäre. Da heißt es in Jesaja 61, Vers 10, Gott hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Und dann kommt es wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Wie eine Braut, die richtig wunderschön gekleidet ist zu ihrem Festtag. So umkleidet uns Gott mit seiner Gnade. Das ist hier gesagt. Und Frauen in der Gemeinde sollen sich also nicht hässlich anziehen, nicht nachlässig anziehen, sondern angemessen. Und deshalb schreibt Paulus dann in Vers 10, da geht es weiter, auch sie sollen tragen, schauen Sie mal die Formulierung an, wie sich's ziemt, für Frauen, wie sich's ziemt. Das ist eine interessante Formulierung. Das heißt, wie es angemessen ist. Das heißt, nicht wie eine verstaubte Tradition vorschreibt. Oder wie irgendwelche Leute sich in einem Hinterzimmer ausgedacht haben, sondern wie es sich ziemt. Das heißt, was angemessen ist, um ihre geistliche Haltung auszudrücken. Darum geht es. Und deshalb nennt Paulus auch Ross und Reiter. Welche innere Haltung zeichnet eine starke christliche Frau denn aus? Was soll sie denn kommunizieren wollen? Was soll sie denn ausdrücken wollen? Schauen Sie her, was steht in Vers 10? Wie sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen. Das sollen Frauen deutlich machen wollen. Ihre Frömmigkeit. Wörtlich steht hier, die sich zur Gottesverehrung bekennen, diese Frauen. Und das heißt eben nicht, und ich bitte das sehr, sehr deutlich zu unterscheiden, liebe Frauen, das heißt nicht, die ihre Frömmigkeit zur Schau tragen wollen. Ach, wie bin ich doch fromm. Sondern das heißt im Grunde ganz einfach, die ein gutes Zeugnis für Jesus sein wollen. Das ist hier gemeint. Das meint Paulus, wenn er sagt, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, die ein gutes Zeugnis für den Herrn Jesus sein wollen. Die das auch durch ihr Äußeres umsetzen wollen, dass sie zu Jesus gehören. Und die das glaubwürdig machen wollen. Und damit haben wir, liebe Frauen, liebe Männer, ein erstes Ergebnis. Frauen, die vor allem ein gutes Zeugnis für Jesus sein wollen und ein gutes Vorbild für die anderen Frauen in der Gemeinde, die schmücken sich mit einem besonderen Schmuck. Sie achten auf angemessene Kleidung und, was schreibt Paulus hier noch in Vers 10, sie haben Freude an guten Werken, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen mit guten Werken. Das ist ein klarer Auftrag, liebe Frauen. Also vor allem durch gute Werke sollt ihr euch schmücken. Wir Männer natürlich auch. Aber hier ist es eben besonders den Frauen gesagt. Durch Dienste der Nächstenliebe. Ihr sollt eure Kraft dafür einsetzen und die meiste Energie für wichtigere Dinge als Äußerlichkeiten. Der innere Schmuck soll wichtiger sein als der äußere. Und John MacArthur hat es wunderbar beschrieben. Er hat gesagt, eine Frau sollte ihre Motive und Ziele im Hinblick auf ihre Kleidung überprüfen. Was will sie damit ausdrücken? Möchte sie damit die Gnade und Anmut des Frauseins widerspiegeln? Das wäre gut. Möchte sie ihre Liebe und Hingabe an ihren Ehemann zum Ausdruck bringen und ihre Freude über ihre Ehe, wenn sie denn verheiratet ist? Möchte sie damit ein demütiges Herz zum Ausdruck bringen, das darauf gerichtet ist, Gott zu ehren? Oder, so schreibt MacArthur weiter, möchte sie nur Aufmerksamkeit erheischen? Oder ihren Reichtum zur Schau stellen, oder ihre Schönheit. Oder noch schlechter, möchte sie die Männer durch ihre sexuellen Reize beeindrucken. Eine Frau, deren Anliegen es ist, Gott zu ehren, wird sorgsam bedenken, wie sie sich kleidet, weil ihre Garderobe und ihr äußeres Erscheinungsbild von ihrem Herzen diktiert werden. Zitat Ende. Das ist also das Erste, was Paulus hier über starke Frauen in der Gemeinde schreibt. Sie haben einen besonderen Schmuck. Die Bibel ist erschreckend praktisch. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich traue mich auch nur deshalb, darüber zu predigen, weil Paulus das schreibt. Ich sage ja nichts, was ich mir selber ausgedacht hätte. Ich erkläre ja nur, was Paulus schreibt. Und Paulus traut sich nur, das zu schreiben, weil Gott es ihm offenbart hat. Das ist doch Gottes Wort. Und ich bin sicher, auch damals gab es genügend Feministinnen, die dem Paulus dafür am liebsten die Augen ausgekratzt hätten. Für das, was er hier geschrieben hat. Zumindest außerhalb der Gemeinde. Und beim nächsten Punkt, ich warne Sie schon vor, wird das sicher nicht harmloser. Denn starke Frauen in der Gemeinde brauchen nicht nur erstens einen besonderen Schmuck, sondern sie brauchen auch zweitens ein besonderes Studium. Das ist der zweite Punkt. Starke Frauen in der Gemeinde brauchen zweitens ein besonderes Studium. Und das ist jetzt noch Vers 11. Da sagt Paulus wörtlich, eine Frau in der Stille lerne in aller Unterordnung. Eine Frau in der Stille lerne in aller Unterordnung. Man könnte das auch übersetzen, aller Unterordnung in konsequenter Unterordnung. Paulus macht ja sonst immer deutlich, jeder muss lernen, jeder muss studieren, jeder muss an sich arbeiten und Gottes Wort besser kennenlernen. Und die Leiter der Gemeinde müssen erst recht studieren, müssen erst recht lernen. Paulus schreibt mal an Timotheus, 2. Timotheus 2,15, da kommen wir noch hin, du sollst dich als ein harter, rechtschaffener Arbeiter erweisen. Und damit meint er, dass Timotheus gründlich und hingebungsvoll arbeiten soll, die Heilige Schrift zu verstehen und zu verkündigen und zu lehren. Das ist harte Arbeit, immer wieder lernen. Und wer von uns aufhört zu lernen, der geht auf einem ganz gefährlichen Pfad. Also das wird allen Christen und den Männern auch immer wieder ans Herz gelegt, zu lernen, zu studieren, weiter sich zu vertiefen in das Wort Gottes. Und hier, das ist jetzt das Spannende, werden die Frauen ausdrücklich einbezogen. Und ich sage Ihnen, das ist kulturell ein sensationeller Kontrast zur damaligen Umwelt, dass Frauen lernen sollen. Für uns heute ist es ganz selbstverständlich, aber damals war das eben nicht so. Sie müssen wissen, im Judentum, da weigerten sich viele Rabbis, Frauen überhaupt zu unterweisen. Frauen waren aus der Synagoge nicht direkt ausgeschlossen, aber sie durften häufig nur hinter dichten Vorhängen so ein bisschen mithören. Und sie wurden jedenfalls nicht ermutigt zu lernen und sie wurden auch nicht ermutigt, ihren Glauben aktiv zu bezeugen und zu durchdringen. Das war im Alten Testament noch anders gewesen. Aber im Judentum zur Zeit Jesu unter den Rabbis war das ein großes Problem bei den Juden. Und die griechische Kultur war genauso. Die Frauen nahmen in der Regel nicht an öffentlichen Veranstaltungen teil. Oft waren sie nicht mal bei den offiziellen Mahlzeiten in ihren eigenen Häusern als Gastgeberinnen präsent. Und wie viel Achtung in Anführungsstrichen den Frauen in weiten Teilen der Männergesellschaft entgegengebracht wurde, das sehen Sie an folgendem Männerspruch, der stammt ausgerechnet von Demosthenes. Das war ein berühmter Staatsmann aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Sein Zitat hat sich aber bis ins 1. Jahrhundert nach Christus gehalten und bis heute. Und Demosthenes hat gesagt, wir haben Kurtisanen für das Vergnügen, Konkubinen für den Geschlechtsverkehr und unsere Ehefrauen sind lediglich dazu da, legitime Kinder zu gebären und zuverlässig für den Haushalt zu sorgen. Zitat Ende. Demosthenes. Kein Wunder, dass es damals schon eine ziemlich aggressive Frauenbewegung gab, zur Zeit des Neuen Testaments. Und wie anders nun gingen in der christlichen Gemeinde Männer und Frauen miteinander um. Das ist sensationell. Wenn Paulus zeitbedingt geschrieben hätte, wenn er ein Kind seiner Zeit gewesen wäre in dem, was er hier schreibt, dann wären diese Verse niemals entstanden, ihr Lieben. Das ist absolut revolutionär, was Paulus hier schreibt. Auch Frauen, sagt er, sollen studieren. Auch Frauen sollen lernen. Sie werden regelrecht dazu aufgefordert. Denken Sie an das gute Beispiel von Maria. Lukas 10, die Jesus zu Füßen sitzt und einfach zuhört, lernt, Bibelstunde sich geben lässt von Jesus. Und das wird als Vorbild dargestellt. Und dieser geistliche Grundauftrag, seid alle bereit, Rechenschaft abzulegen über euren Glauben. Was in 1. Petrus 3 steht, das galt den Frauen wie den Männern, nicht nur den Männern. Und die erste Gemeindegründung in Europa geschah im Haus einer alleinstehenden Frau, nachdem sie der Bibelarbeit von Paulus gefolgt war und zugehört hatte und gelernt hatte. Sie wurde dann nicht die Leiterin der Gemeinde dort, aber sie wurde ein wichtiges Werkzeug für die Gemeindegründung und sie stellte ihr Haus zur Verfügung. Starke Frauen brauchen ein besonderes Studium. Das machen diese Verse ausgesprochen deutlich. Und darum sagt Paulus dann etwas zur Art und Weise, wie sie studieren sollen, zum Modus. Und mit welcher inneren Haltung sie studieren sollen. Das lag dann noch in Vers 11. Da sagt er, eine Frau, lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Stille bedeutet hier nicht, dass sie generell den Mund halten soll, sondern es bezieht sich auf eine bestimmte Tätigkeit, bei der die Frau sich in der Gemeindeversammlung nicht zu Wort melden soll. Und das ist das öffentliche Lehren. Das sagt dann Vers 12. Da kommen wir nächsten Sonntag noch ausführlicher dazu. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Da sollen die Frauen stille sein. Sie soll in der Stille lernen, aber sie soll nicht aktiv die gesamte Gemeinde lehren. Darum geht's hier in der Stille. Aber jetzt müssen wir zum Schluss noch verstehen, was Paulus hier mit Unterordnung meint in Vers 11. Sie soll das tun, in aller Unterordnung, im Modus der Unterordnung. Das heißt, die Haltung, die ihr Lernen und überhaupt ihr Verhalten in der Gemeinde bestimmen soll, heißt mit aller Unterordnung. Ich sagte schon, das heißt mit konsequenter Unterordnung. Man kann auch sagen mit freiwilliger Unterordnung, mit bewusster Unterordnung, mit reflektierter Unterordnung, wenn Sie so wollen. Was ist damit gemeint? Warum? Sehen Sie genau hin, das Entscheidende an Vers 11 ist nicht die Negation, sondern die Position. Ist nicht, dass die Frau irgendwas lassen soll, sondern dass sie etwas tun soll. Sie soll sich aktiv unterordnen. Was das praktisch für die Ehe heißt, das hatte Paulus in Epheser 5 Vers 21 folgende beschrieben. Das können Sie auch nachhören bei unserer Predigtreihe über den Epheserbrief. Da haben wir ausführlich uns damit befasst, dass die Frau aktiv den Mann in seiner Führungsaufgabe unterstützt, dass sie ihm den Rücken stärkt, dass sie ihn in seiner Leitungsaufgabe anerkennt, dass sie im Schutz dieser Geborgenheit, die das gibt, ihre ganz spezielle gestalterische Verantwortung für die Ehe und für die Familie dann wahrnimmt. Für die Ehe. Und wie das in der Gemeinde aussieht, das sagt Paulus hier. Das gilt für verheiratete Frauen, aber das gilt natürlich auch für die Single-Frauen, die es damals ja auch gab in den Gemeinden. Frauen sollen nicht die Leitung anstreben, weder offiziell noch inoffiziell, sondern sie sollen die Männer in ihren Aufgaben unterstützen und ermutigen. Sie sollen sich bemühen um die Rückendeckung aus der zweiten Reihe, wenn man so will. Und sie sollen sich dann speziell auch um Kinder kümmern und um Witwen kümmern. Und sie haben dann eine ganze Menge weiter Aufgabenbereiche. Aber hier geht es darum, dass sie das in dieser Grundhaltung der Unterordnung tun sollen. Und das ist nicht irgendwie eine zeitbedingte Einschränkung, sondern wir werden nächsten Sonntag noch sehen, dass Paulus das sehr grundsätzlich und heilsgeschichtlich begründet und rechtfertigt und sagt, warum Gott das so will. So ist es schon von der Schöpfung her vorgesehen. Die Eva war eine Gehilfin, eine Unterstützerin für den Adam. Das ist ihre Bestimmung. So hat es in der Familie seine Gültigkeit und so soll es auch das Zusammenleben in der Gemeinde prägen. Und damit, ihr Lieben, leisten die Frauen einen ganz wesentlichen Beitrag zur Stabilität und zum Frieden in der Gemeinde. Das ist nicht ihr einziger Beitrag zum Frieden in der Gemeinde, aber es ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Stabilität und zum Frieden in der Gemeinde, den Frauen dadurch leisten, dass sie sich unterordnen. Das heißt nicht, dass sie ihr Denken ausschalten, ganz im Gegenteil. Es ist eine reflektierte Unterordnung, die Ja sagt zu Gottes Schöpfungsordnung und Ja sagt zu Gottes Gemeindeordnung. Und es erfordert sehr viel innere Stärke und es erfordert sehr viel Selbstbewusstsein, dieser Unterordnung zuzustimmen. Wenn Frauen sich nicht daran halten und wenn Frauen dagegen aufbegehren, und wenn die Gemeindeleitung sie darin gewähren lässt, dann können Frauen wirkungsvoll Unfrieden und Aufruhr in der Gemeinde stiften. Sie können so viel Emotionen hochkochen, dass die Gemeinde gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Auch wir Männer können viel Unheil anrichten, das ist gar keine Frage. Wir haben da unsere ganz eigenen Möglichkeiten. Aber hier an dieser Stelle geht es um die Frauen. Und in wie vielen Gemeinden ist das schon passiert, dass Frauen das Heft des Handelns an sich gerissen haben? Weil sie nicht in dem Sinne, wie Paulus es hier schreibt, still sein konnten und nicht still sein wollten. Und weil sie sich nicht unterordnen wollten, sondern lieber das große Wort führen. Und auch darum benutzt Paulus diese starken Worte, damit starke Frauen in der Gemeinde einen starken Beitrag leisten können, weil sie Ja sagen zu dieser besonderen Aufgabe der Unterordnung. Und das können sie umso besser und umso aktiver, je gründlicher sie geistlich lernen, je mehr sie sich auch biblisch und theologisch vertiefen in das Wort Gottes, je aktiver sie im Wort Gottes leben und wachsen, umso bewusster und aktiver und bereitwilliger und wirkungsvoller können sie ihre speziellen Aufgaben in der Gemeinde dann wahrnehmen und mit Freude ausüben. Darüber ist noch mehr zu sagen, wenn wir am kommenden Sonntag, so Gott will, die Verse 12 bis 15 auslegen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei, auch die Frauen. Starke Frauen in der Gemeinde, haben wir heute gesehen, brauchen erstens einen besonderen Schmuck und sie brauchen zweitens ein besonderes Studium in dieser Haltung der Unterordnung. Lassen Sie mich für heute ein erstes Zwischenergebnis formulieren. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Das wird hier wieder einmal deutlich. Wir würden uns das alles ganz anders vorstellen. Aber Gottes Wort weiß viel besser, was wir brauchen, als der Zeitgeist uns das sagt und als unsere begrenzten menschlichen Vorstellungen uns das nahelegen. Gott weiß es einfach besser. Und darum ist unser Bibeltext auf geradezu dramatische Weise aktuell. Manche Leute denken, ach, das sind ja nur überholte Vorstellungen aus der damaligen Zeit. Was sollen wir uns damit befassen? Schlaft ruhig weiter, möchte man denen am liebsten zurufen. Schlaft ruhig weiter, wenn ihr glaubt, das sei ein überholtes Thema. Was Paulus hier schreibt, das ist ein mächtiger Schutzschild, den die Gemeinde Jesu im Jahr 2011 dringender braucht als jemals zuvor. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Denn Paulus erinnert uns an eine lebensnotwendige Wahrheit. Der allmächtige Gott hat uns Menschen entweder als Männer oder als Frauen erschaffen. Das macht Paulus hier unzweifelhaft deutlich. Beide Geschlechter sind völlig gleichwertig. Aber beide sind auch ganz besonders ausgestattet und ausgerüstet. Und unser Zusammenleben in den Familien und Gemeinden und letztlich auch in der Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir Gottes Plan annehmen und bejahen. Und das heißt, wenn Männer als Männer leben und Frauen als Frauen leben. Und diese grundlegende Wahrheit über uns Menschen wird heute massiv angegriffen, massiv bombardiert. Nicht nur von ein paar übertriebenen Ideologen, nicht nur von ein paar Lobbygruppen in unserer Gesellschaft, sondern das ist das offizielle Programm der Regierung, dass diese Wahrheit angegriffen wird. Und das soll durchgepaukt werden von oben nach unten. Man nennt das eine Top-Down-Strategie. Von oben nach unten soll es bis in den letzten Kindergarten durchgepaukt werden. Dieses Denken, das sich gegen das biblische Konzept wendet. Gender Mainstreaming ist das Zauberwort. Ich werde nächsten Sonntag etwas mehr dazu sagen. Aber heute müssen wir Folgendes noch festhalten und damit kommen wir dann auf die Zielgerade. Das Glaubensbekenntnis des Gender Mainstreaming ist ein frontaler Angriff auf das Glaubensbekenntnis der Christen. Und es ist ein frontaler Angriff auch auf die Lebenspraxis der Christen. Das Glaubensbekenntnis des Gender Mainstreaming sagt, ob du Mann oder Frau bist, ist völlig bedeutungslos für dein Leben, völlig bedeutungslos für deine Bestimmung in dieser Welt. Es ist nur ein biologischer Zufall, ob du Mann bist oder Frau. Es hat nichts zu bedeuten. Und darum muss die Gesellschaft und die Erziehung alles dafür tun, die letzten Unterschiede zwischen Mann und Frau mit Stumpf und Stiel zu beseitigen und aufzulösen. Mit Ausnahme dieses kleinen Unterschiedes, den man eben nicht beseitigen kann, aber sonst. Alles auflösen, beseitigen, gleich machen. Liebe Christen, das ist ein Angriff auf die Schöpfung, das ist ein Angriff auf den Schöpfer, das ist ein Angriff auf die Familien und das ist auch ein Angriff auf die Gemeinde Jesu Christi. Und dagegen stellt der Apostel unsere Verse, die wir heute gelesen haben, als einen starken Schutzschirm. Dieser Schutzschirm ist leistungsfähig. Dieser Schutzschirm bietet uns wirklich Sicherheit. Denn wir wissen, unser Herr hat einen perfekten Plan. Einen perfekten Plan für unsere Familien, einen perfekten Plan für unsere Gemeinden, einen perfekten Plan für jeden einzelnen Menschen. Und wenn wir uns an diesen Plan halten und uns dankbar in diesen Plan einfügen, dann sind wir gut beraten. Unser Herr will starke Männer und starke Frauen. Er will starke Singles, starke Familien, starke Gemeinden. Und das können wir von uns aus nicht schaffen. Aber er will das aus uns machen, was wir von uns aus nicht sind. Starke Frauen und starke Männer zu Gottes Ehre. Und darum lasst uns so füreinander beten, wie es der Paulus für seine Epheser getan hat. In Epheser 3, wo er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch den Heiligen Geist. Das will Jesus euch schenken. Amen.